Ja, willkommen. Es ist ganz weird, ein Mikrofon in der Hand zu haben und nicht zu hören, dass man durchs Mikrofon spricht. Ihr werdet nicht nur unsere Stimmen dadurch hören. Es gibt auch gleich ein paar coole Sounds auf die Ohren. Also es lohnt sich hoffentlich, das aufzuhaben. Danke, dass ihr es zu dieser sehr exklusiven Runde, wie ihr sehen könnt, geschafft habt. Unser Plan geht absolut auf, weil ich glaube, jeder und jede hier im Raum interessiert sich dafür, ist das mit Shopify wirklich so, wie alle immer sagen? Ist meine FOMO berechtigt? Wie sind die Erfahrungswerte, nachdem man dann wirklich mal umgezogen ist? Das war zumindest unsere Buyer-Persona-Hypothese beim Buchen dieser Masterclass. Wir sind ja alles Marketeers, ihr wisst, wie es seid. Es steht natürlich ein Business-Model dahinter. Aber Scherz beiseite, ich hoffe, wir können euch heute Mehrwerte mitgeben, wo ihr danach nicht nach Hause geht und sagt, ach, dieses Masterclass-Ding bei der OMR, das ist wirklich eine Farce, sondern rausgeht und sagt, hey, hat sich gelohnt. Deswegen willkommen, danke, dass ihr uns eure Zeit widmet. Mein Name ist Patrick, ich habe den Claudio dabei, der sich gleich auch nochmal vorstellt und nicht nur sich vorstellt, sondern auch Glorify. Ich bin Mitgründer von einer Shopify-Agentur, eShop Guide. Wir machen das seit 10 Jahren, haben unter anderem Glorify geholfen, auf Shopify Plus zu starten. Ja, ist so ein bisschen unser Brot und Butter von Legacy-Systemen zu Shopify rüberzuziehen. Deswegen, ich könnte euch ganz viele Stories erzählen, aber umso glücklicher bin ich, dass wir die mit Glorify zusammen machen, weil ich bin auch Kunde und ich hoffe, es werden noch mehr von euch auch KundInnen werden. Und wir wollen euch heute einerseits davon erzählen, wie wir die Migration bewältigt haben, was wir vielleicht auch so ein bisschen verkackt haben und im Nachhinein anders gemacht hätten. Man lernt ja immer dazu. Und Claudio wird ein bisschen darüber erzählen, wie es jetzt ist mit diesem neuen System, weil eine Migration ist ja kein Selbstzweck, also für mich schon. Ja, ich verdiene damit mein Geld, also ich freue mich, wenn alle ganz viel migrieren. Wir machen natürlich auch Services danach, aber ich muss das Auto ja nicht fahren, sozusagen. In dem Sinne, danke und haltet es gerne interaktiv. Wenn ihr zwischendurch fragen wollt, kritisieren wollt oder pöbeln wollt, macht das gerne jederzeit. Wir haben natürlich aber zum Schluss auch noch ein bisschen Zeit dafür. Claudio.
Ja, Patrick, danke für die Einleitung. Schön, hier in dieser intimen Runde zu sein. Mein Name ist Claudio Plasnik, ich bin Marketingleiter von Glorify Unbreakable Eyewear. Wir stellen seit 2011 im Zillertal in Tirol, Österreich, Brillen her. Nicht irgendwelche Brillen, sondern unzerbrechliche Brillen. Die Bügel, die Gläser, die Rahmen sind unzerbrechlich und bieten so ein Funktionssystem, das zum einen Schutz gibt, im schlimmsten Fall eines Unfalls bei Sport oder anderen Dingen, aber im Alltag einfach unglaublichen Komfort bietet, wenn man sich auf die Brille sitzt, die Brille verstaut irgendwo, man muss sich keinen Kopf machen um seine Lieblingsbrille. Und ich nehme euch jetzt kurz mal mit in unsere Welt, dass ihr einen Eindruck bekommt, und ich gebe euch danach ein bisschen Kontext, woher wir kommen, damit man einordnen kann, was der Switch auf das neue System mit Patrick und seinem Team für uns bedeutet hat und wieso es relevant war. Ja, so schaut es aus bei uns. Man sieht einen Mix aus Sport, Lifestyle, viele starke Charaktere und eigenständige Charaktere, so wie unser Produkt in der Brillenwelt eigenständig ist. Jetzt mal die erste Frage, wer von euch war schon mal im Zillertal? Wir sind ja da einige wenige, schauen wir mal, wie die Quote ist. Oh, das schaut gut aus. Zillertal kennt man sonst für Wandern, für Skifahren, aber dort hat eben auch die Geschichte unseres innovativen Produkts begonnen, denn links im Bild zu sehen, Christoph Ecker, Gründer und Erfinder und nach wie vor CEO von Glorify. Zu seiner Rechten Max Ecker, sein ältester Sohn, mittlerweile Co-CEO. Und Christoph hat vor 20 Jahren, also 2004, 2005 herum, durch einen schweren Unfall eines Freundes von ihm, der sich im Gesicht bei einem Sportunfall durch eine gebrochene Brille extrem verletzt und geschnitten hat. Da hat so positiv quasi was getriggert und ein Samenkorn gepflanzt. Und es entstand die Idee, wenn es unzerbrechliche Brillen in der Art gäbe, wie wir sie heute machen, dann hätte sich damals sein Freund nicht verletzt. Und so hat es begonnen. Christoph kam aus der Werbebranche, hat komplett DIY-mäßig im Keller begonnen zu forschen, zu tüfteln, ist x-mal um den Globus geflogen, um Materialien zu finden, Produktionsprozesse zu finden. Und rechts seht ihr erste Prototypen, sehr rudimentär, wie gesagt, DIY im Keller seiner Agentur, aus Hand, also von Hand aus Silikonblöcken, aus Gummiblöcken geschnitzt. Und so war der bescheidene Anfang. Und dann ging es einige Jahre weiter. Es wurde geforscht, es wurde getüftelt. 2010 stand das ganze Projekt kurz vor dem Aus. Das ganze Geld aus dem Verkauf eines vorigen Startups war aufgebraucht. Die Produktionsprozesse wollten nicht ins Laufen kommen. Man hat es nur geschafft, die Woche 4-5 Stück zu produzieren, was eine Prototypproduktion war. Und dann lösten sich die letzten Knoten und 2011 gelang es dann. Man hat begonnen. Wir haben regional in Tirol, dann später ganz Österreich begonnen, unsere Brillen zu verkaufen. Damals etwas klobig, auf Allround-Sportbrillen reduziert, aber es war ein Proof of Concept. Die Gläser waren unzerbrechlich, der Rahmen war unzerbrechlich, das System hat funktioniert. Und von da an haben wir die Kollektion verbreitert, vertieft, unser Brand und die Kollektion aufgebaut. 2016 haben wir einen kurzen Ausflug gemacht in die Höhle der Löwen. Christoph hat damals den größten Deal damals eingesammelt, den es bis dato in der Höhle der Löwen gab. Wir haben uns dann später dazu entschieden, den Weg allein weiterzugehen. Also im Nachlauf haben wir das dann, ja, ist es nicht zustande gekommen, aber es war ein Turbobooster für uns, für den Start unseres Vertriebsteams in Deutschland. Denn mittlerweile, muss man sagen, 2025 kann man ganz bold sagen, wir haben die Brille neu erfunden. Wir bieten mittlerweile eine Kollektion aus an die 300 SKUs, also 300 verschiedene Modellvarianten. Wir bieten Brillen, die für Performance-Sport, für Sport, für Alltag, für Reisen, für jegliche Lebensphase, für jegliche Tätigkeit perfekt sind, durch die ganzen technischen Mehrwerte und die Qualität, die die Brillen haben. Und das Schöne ist, aus dieser kleinen Idee ist dieses Projekt entstanden über diesen Zeitraum und das in einer Branche, die einem Haifischbecken gleicht. Denn 80% der Brillenbranche oder weit über 80 eigentlich sind einfach in der Hand von Milliardenkonzernen. In der Hand von einer Hand Milliardenkonzerne. Die sind so quasi auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind Tausende und Abertausende Fast-Fashion-Brands, die Alibaba-Style, Polycarbonat, Spritzguss, Billigbrillen anbieten, halt um 19 Euro 1 plus 1 gratis und die diese Welle reiten. Und dazwischen sind wir mit einem Produkt, das in Österreich produziert wird, von einem Team von mittlerweile 62 Menschen im Zillertal in Tirol. Familienbetrieb, nach wie vor unabhängig. Und ihr könnt euch vorstellen, dass, da gibt es einige Challenges. Und da war es natürlich dann ein Mitgrund, dass auch das System seitig online irgendwann sich entwickeln musste. Denn es war so, kurzer Schwenk noch zum Retail, Entschuldigung. Absatzkanäle, wo verkaufen wir neben online, das sich erst später herauskristallisiert hat, Premium Retail, Fachoptik, Fachoptikhandel. Wir sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz in über 3000 Premium-Optikern vertreten, mal mit kleineren Präsentationsmöglichkeiten, teilweise mit ganzen Shop-in-Shop-Systemen auf über 80 Quadratmeter, wie hier zum Beispiel in Wien auf der Maria-Hilfer-Straße in einem Flagship-Store eines sehr großen Optikers in Österreich. Dort blüht unser Produkt auf. Der oder die Verkäuferin erklärt die USPs, emotionale Story dazu, dann gibt es keinen Grund, keine Glorify zu kaufen, es gibt keinen Grund, zu einer Oakley oder Ray-Ban zu greifen, weil alles faktisch für unsere Brille spricht und das funktioniert im Optikfachhandel sehr gut. Dann ist da natürlich noch dieses Internet. Da haben wir 2011 mit einer sehr rudimentären, minimalistischen Seite begonnen. damals auch alles handgestrickt und mit dem Zweck, das Konzept einfach zu präsentieren. Das Produktkonzept zu präsentieren, die sehr kleine Linie aus damals 6 Brillen zu zeigen, das war die Intention, nicht mehr. Über die Jahre ist das ganze Ding dann, ja, man kann sagen, mutiert. Von einer Präsentationswebsite wurde es zu einer kleinen Shop-Website. Es wurde eine Shop-Funktion hinzugegeben. Es wurde eine komplexe B2B-Shop-Funktionalität hinzugegeben, etc., etc. Und weil Timelines ein bisschen langweilig sind, eine kleine andere Visualisierung. Ihr könnt euch unseren Shop damals vorstellen wie dieses Auto. Klein, wendig, minimalistisch, irgendwie cool. Aber über die Jahre haben wir dann begonnen, dazu zu bauen und nochmal dazu zu bauen. Custom-Funktion auf Custom-Funktion, alles irre komplex. Und wenn man mit dem System arbeiten musste, dann wurde es einfach immer starrer und komplexer und verworrener. Man hat am einen Ende was dazu gebaut und am anderen Ende ist was runtergefallen, so ungefähr. Und dann kam einfach irgendwann der Punkt, wo man wusste, okay, wir müssen was ändern. Die Marke wächst, das Sortiment wächst, der Shop kann nicht auf einem System stehen bleiben, das wir seit 2011 quasi weiterentwickelt und dazu gebaut haben. Und die Pains waren ganz klar. Es war zum einen ein Datenchaos. Ihr habt es selber mitgekriegt, dann, wie komplex das Ganze war. Es war riesige Abhängigkeit von unserem Developer, der ein extrem klein strukturiertes Team hatte und jede kleinste Frontend-Änderung musste über den Developer gehen. Es war alles sehr starr, sehr träge. Kleinste Änderungen wurden zu Projekten. Und das mussten wir ändern, um nächste Schritte machen zu können. Und dann kamen wir über Umwege an Patrick und sein Team und haben im Sommer 2024 circa begonnen, uns dem Thema anzunähern, denn es war keine leichte Entscheidung. Das System war über diesen langen Zeitraum gewachsen, sehr komplex, sehr verworren. Das ERP-System, das CMS-System, die ganzen Daten, es war eine Wust an Daten und Strängen und Verwicklungen, die man erstmal lösen musste. Und da war es keine leichtfertige Entscheidung. Wir wollten nicht einfach relaunchen um des Relaunch-Willens. Und ja, da kam Patrick und sein Team ins Spiel.
Cool. Danke. Danke, Claudio. Ihr könnt euch vorstellen, als Claudio mir die Assets gezeigt hat, die ihr gerade gesehen habt, ist mir das Herz aufgegangen. Also von der Brand her richtig geil. Jetzt kommt der ein bisschen trockenere Part vielleicht erstmal, aber ihr seid ja alle interessiert. Vielleicht nochmal kurz dahin zurück. Die Ausgangslage, also die Slide könnte ich bei jeder Case Study zeigen, die wir so haben. Ne? Wer ist schon glücklich mit der Software, die er gerade im Einsatz hat? Es sind ja meistens gewachsene Systeme. Und um jetzt auch mal andere Softwares in Schutz zu nehmen, wenn du ein System lange betreibst, ja, dann wächst das organisch und dann wird es halt unübersichtlich. Was aber das eigentliche Problem ist, und das ist ja ein kompetitiver Nachteil, ist vor allen Dingen das hier. Ja, Trägheit. Ich meine, Abhängigkeit, das kann man vielleicht noch bewältigen, indem man das Problem mit Geld bewirft im Endeffekt. Aber Trägheit bleibt halt. Und während andere super schnell iterieren und es kommt ein neuer Kanal raus, es ist irgendwie Agentic und du musst über KI findbar sein, Leute, die einen Plattformansatz haben, ja, die sowas wie Shopify nutzen, die halt solche Features einfach rausbringen oder im Zweifel selbst erfinden, die sind natürlich immer vor der Welle. Und wenn du mit deiner Software alles selber nachbauen musst, wenn andere KI-Features einführen, bist du vielleicht gerade noch dabei, den PayPal Express-Button einzuführen. Also echte Stories, die wir hören. Und die Frage ist ja, wo fängt man jetzt in so einem Kontext an? Als Agentur, wir machen das seit 10 Jahren, wir haben unser größter Kunde auch in Tirol tatsächlich, Gießwein. Die machen weit über 100 Millionen Euro Umsatz über ihren Shopify Online-Shop. Da geht man natürlich durch eine gewisse Schule und versteht auch, was geht, was geht nicht und was muss man irgendwie vernünftig anfangen. Und das ist wirklich immer die Frage, die wir uns stellen, wo fängt man an? Weil ihr könnt euch vorstellen, ambitioniertes Team wie Glorify und ne, ihr auch, die hier sitzt, man hat 1 Milliarde Ideen. Ja, die Liste, die Mängelliste ist riesig lang, man will 1000 Sachen irgendwie machen. Die Möglichkeiten scheinen mannigfaltig, scheinen vielfältig und Ja, wenn man jetzt wild drauf losplant, wie keine Ahnung, wie ein Milliardär seine Hochzeit plant, dann wird sie wahrscheinlich danach auch eine Milliarde kosten und der Nutzen und der Mehrwert ist vielleicht nicht da. Das ist bei einer Hochzeit vielleicht noch okay. Das bei einem Online-Shop, was ja ein Marketing oder im besten Sinne ein Vertriebsasset ist, ist das nicht okay. Ja? Also der Aufwand muss ja in Relation zu dem Nutzen stehen und es muss ja auch managebar sein. Es muss auch wirklich abbildbar sein für die Unternehmung, weil selbst wenn die Agentur das kann, um das hier zu adressieren, ja, das Abhängigkeitsthema, willst du ja ein System bauen, was für dich dann später auch bedienbar ist. Ja, also ich sage immer, wir verkaufen nicht nur das Auto, sondern auch den Führerschein und ich meine das wirklich ernst. Unsere Leute, unsere Projektmanager, die haben keinen Bock, Hausmeister zu spielen danach für eure Shops, weil ne, wir sind Agentur und gute Leute sind schwieriger zu finden als gute Kunden, so ist das. Und alle haben Bock auf Wirksamkeit und keiner hat Bock, dreimal am Tag vom Kunden angerufen zu werden. Hey, kannst du mal ein Bild wechseln? So, also, das ist einfach alte Welt. Und das muss adressiert sein. Okay, um mal die Frage zu beantworten, wo fängt man eigentlich an? Wir denken erstmal in Architektur. Ja, nehmt gerne das Baustellenbild. Wenn meine Oma mich fragt, was mache ich eigentlich, dann sage ich, ich bin der Handwerker des Internets. Eigentlich sind wir viel mehr, ne? Wir sind Architekten, wir sind Bauleiter, wir verlegen aber auch die Leitungen und so weiter. Wir versuchen eigentlich immer so eine Struktur uns vorzustellen und aufzubauen, weil diese Struktur ist fast universell, fast. Zumindest in gewachsenen Systemen. Es gibt immer irgendwo eine Source of Truth, wo Daten liegen, ERP, ein PIM. Manchmal gibt es auch mehrere. Es gibt immer Vertriebskanäle. Vielleicht hier einmal, wer hier macht auch oder ausschließlich B2B? Okay, ja, wir haben ein paar B2B-Bonusfolien für später, das wird sich dann doch lohnen. Genau, wir haben hier die Vertriebskanäle. Und in der Mitte steht Shopify als Plattform. Shopify bezeichnet es selber als Commerce Operating System. Ja, das ist nicht einfach, ich baue meinen Online-Shop darüber, sondern ich habe eine zentrale Plattform, über die ich alle meine Vertriebskanäle steuere. Plus, und das ist ja meistens auch so, ich will ja neben dem Online-Shop nicht noch irgendwo extra eine Webseite betreiben, um mein Unternehmen vorzustellen und eine Karriereseite zu hosten oder sowas. Das muss ja alles eins sein. Und je nachdem, was die Brand Strategy ist, muss ja dieser Online-Shop, diese Webseite ganz vieles liefern. Ja, ich will Events irgendwie darüber verkaufen und abwickeln. Ich will meine Collabs präsentieren und, und. Und ja, am Anfang versuchen wir tatsächlich zu verstehen. Das heißt, wenn ihr vor so einem Projekt sitzt und euch überlegt, hey, mache ich jetzt ein Replatforming zu Shopify? Ich empfehle euch, genauso wie auf dem Bau, ja, sucht euch jemanden, deren Geschäftsmodell es ist, sowas zu betreuen. Ne? Ihr müsst euch vorstellen, Glorify macht im Idealfall alle 5 Jahre ein Replatforming. Im Idealfall jetzt gar nicht mehr, aber macht ihr auf jeden Fall nicht oft, ist nicht euer Kerngeschäft. Wir oder andere Agenturen, wir machen 10 Migrationen im Jahr. Wir machen nicht alles richtig, wir nehmen auch alle Fettnäpfchen mit, aber dafür müsst ihr die Fettnäpfchen nicht mitnehmen. Und was wir dann erstmal machen, ist, wir versuchen erstmal das zu mappen auf eure Welt. Okay, was sind eigentlich die Backoffice-Systeme? Was muss integrieren, wenn eine Bestellung eingeht? Wie wird das versendet? Was ist mit Buchhaltung? Wo kommen die Daten her? Und, und. Weil wenn ihr einfach drauf losplant, also ich bin auch BWLer, ich bin kein Techie, ja, wenn ihr einfach drauf losplant, dann werdet ihr sehr schnell nur hier bleiben oder eben vielleicht noch hier sein und dann werdet ihr eine lange Liste an funktionalen Themen haben, wie ich brauche einen Chatbot, ich brauche irgendwie einen Upsell, ich brauche einen Cross-Sell. Ja, braucht ihr alles, aber das ist wirklich das geringste Problem. Eine Architektur darstellen, das ist das eigentlich Herausfordernde und das ist nicht so ein bisschen klicki-bunti und ich klicke hier mal drauf und dann ist mein ERP integriert, sondern man muss das wirklich vernünftig angehen. Und es ist auch tatsächlich gar nicht so wichtig, ob ich jetzt eine Million Euro Brand bin oder eine 100 Millionen Euro Brand bin. Dieses Bild, das gibt es immer wieder. Ja, bitte. Die Frage war gerade für, falls ihr es nicht gehört habt, B2B-Features waren bisher Shopify Plus only. Und es gab vorher schon Möglichkeiten, auch B2B ohne Shopify Plus umzusetzen. Shopify Plus ist sozusagen der teure Plan von Shopify, wenn man so möchte. Und dann ist es vielleicht nicht mehr so smooth und easy. Tatsächlich eine brandaktuelle Info dazu. Die B2B-Funktionen, die vorher Plus exklusiv waren, die sind jetzt teilweise auch in kleineren Plänen tatsächlich verfügbar. Was aber hinter der Frage steckt, du hast ja gerade gesagt, du hast dir das so gebaut, wie es dann passt. Und da will ich eigentlich tatsächlich auch drauf hinaus, weil jede Organisation hat Differenzierer, hat Prozesse, Experience-Themen, wo ihr sagt, okay, das ist halt nicht Plug and Play, das macht uns wirklich individuell und besonders. Und das darzustellen in der Technologie, das ist am Anfang auch super, super relevant. Was jetzt hier irgendwie als, okay, das ist hier eine gerade Linie, die von rechts und links geht, da passieren ja ganz, ganz viele Sachen. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, okay, ich habe eine ganz bestimmte Kundengruppe, die will ich auf diese Art und Weise angehen, wie zum Beispiel B2B, ich habe aber nicht die Kohle, um Shopify Plus zu machen, da finden wir dann Lösungen für. Und da fängt man dann tatsächlich an. Wir verstehen eure Architektur, wir verstehen eure Ziele oder ne, die, mit denen ihr das macht. Vielleicht macht ihr das auch selber. Ich meine, wir alle haben inzwischen Experten in der Tasche, ja, mit denen kann man relativ viel machen, würde ich mal behaupten. Und dann definiert man einen Zielzustand, macht daraus mal kurz einen Reality-Check, weil der Zielzustand, den ihr euch vorstellt, der wird wahrscheinlich dreimal so viel kosten, wie ihr bereit seid zu investieren. Dann reduziert ihr auf das, was ihr tatsächlich machen wollt und wie gesagt auch handelbar ist. Und dann kommt ein Lösungszustand praktisch daraus, der bei Shopify daraus besteht, zu gucken, okay, welche Anforderungen setze ich nativ um mit Shopify direkt, ja, weil Shopify dafür schon Lösungen hat, zum Beispiel B2B, wenn ich Plus nutze. Welche setze ich davon mit Apps um? Ja, also Shopify, vielleicht kennt ihr das in so die Plugins aus anderen Sachen, aber ihr müsst euch die Apps bei Shopify vorstellen wie hier auf dem Handy. An sich geiles Gerät, aber auf gar keinen Fall 1.500 € wert. Aber wenn ich anfange, mir WhatsApp und ganz viele andere relevante Apps runterzuladen, die mir erlauben, nicht nur SMS zu senden und zu telefonieren und Snake zu spielen, das waren Handys vorher, ne? Vor Apps, das war der ganze Faktor, dann wird es halt richtig krass. Und zum Beispiel kann ich B2B auch über Apps umsetzen oder Cross-Sell oder Upsell oder Integration zu Idealo, meine Buchhaltung automatisieren, KI-Recommendations einbauen und. Ja, und am Ende steht dann eine Liste mit den Anforderungen, wo dann daneben steht, okay, das mache ich mit der Shopify-Funktion X, das mache ich mit App Y und das mache ich vielleicht weiterhin individuell. Ja, und das ist bei Schnittstellen tatsächlich häufig der Fall. Wichtig ist aber da, so ein richtig geiles Shopify-Setup zeigt euch, dass ihr 80% der Anforderungen, im Idealfall sogar 95% der Anforderungen, über native Features oder Apps oder also über fertige Lösungen abbildet. Natürlich, ja, Gießwein, ne, mit ihren 100 Millionen € oder 125 Millionen €, die juckt das jetzt nicht so sehr, auch in Custom-Features zu investieren. Ne, die haben das Geld, aber das Problem ist ja wieder, Custom-Features produzieren das und auch das und mit der Zeit auch das. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Von der Stange hat viele, viele, viele Vorteile und man sollte so viele Anforderungen wie möglich in Anführungszeichen von der Stange umsetzen, aber natürlich die Differenzierer und da kommen wir ja gleich bei euch auch nochmal zu. Ich habe viel über Brillen gelernt und was für komplexe technische Produkte das eigentlich sind, wie viele Datenpunkte es gibt, um eine Brille zu konfigurieren. Ja, also es sind ja auch Optiker-Geschichten. Das ist ein Differenzierer und zu sagen, ja, ich setze jetzt Shopify oder ich setze jetzt Glorify über eine Plug-and-Play-Schnittstelle um zwischen ERP und Shopify, das hätte nicht funktioniert, wie wir dann auch gelernt haben. Genau, wir werden später noch ein bisschen tiefer einsteigen in die Technologie, aber jetzt gucken wir erstmal da rein. Stellt euch vor, wir haben das implementiert. Wir kommen gleich dazu, wie wir das gemacht haben und was wir dabei vielleicht auch falsch gemacht haben. Um euch bei der Stange zu halten, wird Claudio jetzt erstmal ein bisschen darauf eingehen, wie sich seine Welt, deine Welt, verändert hat, nachdem du jetzt auf dem neuen System bist.
Genau, das war nämlich jetzt sehr viel Technik natürlich, einige Buzzwords und viel Theorie mitunter. Aber wo stehen wir jetzt? Also wir sind jetzt ziemlich genau ein Jahr nach dem Relaunch und es wäre natürlich ein Blödsinn, und das weiß jeder, der sitzt, zu denken, ah ja, dann relaunchen wir und dann geht das alles durch die Decke, weil das System ist das eine, was man dann damit macht, ist das andere und ist das Entscheidende letztendlich. Bei uns ist es so, es sind hier nur zwei kurze Eindrücke der Mobile- und Desktop-Variante, dann gibt es noch eine B2B-Variante, die Patrick später noch zeigen wird. Bei uns ist es so, was hat sich im Alltag verändert? Definitiv der Pain, der Trägheit, der vorhin oben stand, der ist zu einem Teil verschwunden. Denn wir können jetzt Dinge super schnell, super autark umsetzen. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind ein Team, wo an der Website 4 Leute arbeiten, inklusive mir. Und ich habe als Head of Marketing noch 1000 andere Baustellen. Das heißt, 3,5 Menschen vielleicht arbeiten an der Seite und müssen Dinge umsetzen, müssen weiterentwickeln, müssen iterieren, müssen ja, das Ganze am Laufen halten, pflegen, warten etc. Und da hat uns Shopify oder Shopify Plus in dem Falle die Freiheit gegeben, einfach Dinge, Ideen schnell umzusetzen. Zweiter Punkt, genauso wichtig, weniger Bottlenecks und weniger Dev-Abhängigkeit. Natürlich haben wir in unserem System Custom-Funktionen, einige davon verbaut, vor allem im B2B-Bereich, aber es gibt ganz, ganz viele Dinge, die wir in 0,x lösen können mit, wie du gesagt hast, Apps. Zum Beispiel neues Reklamationsformular, das wir gerade einführen, so aktuell von letzter Woche. App gezogen, konfiguriert und läuft mehr oder weniger. Jetzt noch Schnittstellen, Anbindung und erledigt. Das Ganze in 1 Stunde Besprechung, 3 Stunden umsetzen und läuft. Also das hätte es so davor nicht gegeben. Best Case in dem Fall.
Eure Bestandsagenturen wollen nicht, dass ihr diesen Trick kennt.
Und Daten. Daten natürlich, wir waren davor immer in einem Nebel aus GA, Matomo, manch anderen Tools, serverseitigen Daten und viel, viel, viel Bauchgefühl. Und jetzt hat sich das definitiv geändert und wir können damit anders arbeiten mit diesen Daten. Und das Ganze bildet jetzt für uns schon eine sehr solide Basis für Skalierung, für Internationalisierung. Und wie du vorhin auch schon angemerkt hast, es ist natürlich so, dass wir auch Dinge, die gerade jetzt passieren, egal welche Ausprägungen von KI, ob das Geo, ob das Social Commerce ist, egal, man weiß halt, mit Shopify ist man ein Stück weit, zumindest mal auf einer Ebene, auf einer Basis, von der aus man schneller zu diesen Punkten hinkommt, als mit einem Custom-System, wie es davor in die tiefsten Tiefen der Seite einfach war, bis zum letzten Millimeter selbst gebaut. Jetzt aber der Punkt, was hat sich für uns geändert im Operativen, in der Praxis? Und das sind jetzt ein paar sehr banale Beispiele, die es aber dann am Ende für euch greifbarer machen. Was hat sich bei uns im konkreten Fall mit einem kleinen Team jetzt geändert? Idee taucht auf, wir nehmen das Thema Augenverletzungen beim Sport, wo es viele Studien aus den USA, Uni Tübingen etc. gibt. 90% der Sportverletzungen wären mit dem richtigen Equipment vermeidbar und Uni Tübingen zuletzt, der Großteil oder ein sehr großer Teil von Sportverletzungen betrifft Kopf, Augen und ein relevanter Anteil gebrochene Brillen, Gläser etc. verursachen diese Verletzungen. Okay, wir wollen diesen Engel für eine Kampagne nutzen. Idee taucht auf, Creatives werden erstellt, Creatives werden erstellt, von Videos über statische Dinge, alles Mögliche, was unserem Team gemäß unseren ganzen Designrichtlinien so einfällt. Dauer Creatives, lass es 3 Stunden sein, da alles schon ziemlich gesetzt ist, es ist Bildmaterial da, es ist alles da. Und dann nochmal Landingpage aufsetzen, 1 Stunde, das heißt in Summe ist da ein Vormittag vergangen und wir haben eine komplette Kampagne mit, also den Funnel von Kampagne bis hin zu Landingpage, alles erledigt und das waren jetzt 4 Stunden, würde ich mal sagen, 4, 5. Davor waren es 4, 5 Tage eher, einfach mit dem ganzen komplexen System mit Landingpages bauen und das in die Tiefe eben ja, zu adaptieren. Anderes für uns sehr relevantes Beispiel, wir arbeiten mit an die, ja, ich würde sagen 60 Creatoren, Sportler, Weltklasse, Elite-Sportler, alles dabei, von Creator bis Olympiahelden. Die bauen uns alle in ihren Content ein, auf ihren YouTube-Channels, auf ihren Instagram, TikTok etc. Aktivitäten. Wir verlängern das Ganze dann in Partner-Ads, zum Beispiel in Shorts oder auf Instagram, Facebook als Partner-Ads. Und am Ende des Ganzen soll natürlich dann auch wieder die passende Landingpage stehen. Eine Landingpage mit abgestimmter Grafik, Bildern. Die ganze Welt soll die Community von den Menschen willkommen heißen. Früher auch wieder komplex, zeitaufwendig. Jetzt bauen wir quasi kurz nachdem wir Partnerschaften geschlossen haben, diesen ganzen Funnel quasi auch in kürzester Zeit. Und das ermöglicht das System, wenn dann auch gewisse Templates gebaut sind. Wir bauen natürlich nicht jede Landingpage neu. Wir haben uns 2-3 Templates überlegt, wie die Seiten aufgebaut sein können, für wen sind sie, wie tief soll es gehen ins Produktsortiment etc. Und dann nimmt man das Template, zack, Bilder rein, Copy etc. und läuft im besten Falle. Business Impact, weil gutes Bauchgefühl in dem Fall ist schön, noch schöner ist, wenn die Zahlen stimmen, denn natürlich viele von euch werden auch intern Relaunches rechtfertigen müssen, ist ja klar. Die meisten, außer ihr seid die Eigentümer und Besitzer, haben Vorgesetzte und dann nimmt man Geld in die Hand und dann soll das ja auch einen Effekt haben, der in Zahlen belegbar ist. Und wir waren dann froh, dass wir letztes Jahr, wo wir ein Dreivierteljahr mit Shopify dann gefahren sind, mit dem System neu, wir 20% Umsatzsteigerung zum Vorjahr hatten und heuer in Q1 50% Umsatzsteigerung zum Vorjahr. Wieder ist nicht dem System allein geschuldet natürlich, aber das System hat die Basis gebildet für die ganzen Aktivitäten, die uns geholfen haben, diese Steigerungen zu erzielen. Und nicht nur B2C, sondern auch B2B-Shop-Nutzung und Bestellungsvolumen um knapp über 15% gestiegen. Also schön, wenn das auch belegbar ist. Hier nochmal zu den Daten, weil ich vorher gesagt habe, es ist schön, dass wir jetzt eine bessere Datenbasis haben, denn wir können jetzt besser verstehen, was auf der Seite passiert und das dann wiederum ummünzen in sehr viele Klaviyo-Automatisationen. Also wir haben zum einen natürlich einen Newsletter-Pool, den wir mit breiten Aussendungen beschicken oder gewissen Segmentierungen, aber wir haben auch eine sehr große Anzahl an Automatisierungen in vielen verschiedenen Sprachen, an vielen verschiedenen Triggerpunkten. Natürlich ganz banale Dinge wie Warenkorbabbrecher oder sonstige Dinge, aber auch 30 Tage nach Kauf und nicht retour geschickt, gibt es eine kleine Belohnung und so weiter und so fort. Ganz viele Spielereien. Und da ist es eben auch wieder so, man sieht diese Automatisierungen, diese Personalisierungen, die Datenstruktur ermöglicht, helfen uns zum Beispiel hier, wie man sieht, 50% Öffnungsrate statt 35% Öffnungsrate bei allgemeinen Newslettern oder 12% CTR im Gegensatz zu 2,7% bei normalen Newsletter-Aussendungen. Also das hilft enorm und verkauft am Ende des Tages auch. Dazu kommt, wir haben eine sehr treue Käuferschaft, also wenn man eine Glorify hat, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man wieder kauft. Anderes Modell, andere Serie etc. in unserem ganzen Kosmos. 30% Wiederkaufrate, auch schön, das jetzt ein bisschen genauer zu sehen.
Jo, danke. Lass uns noch mal kurz hier bleiben. Ich versuche das mal zusammenzuführen. Also wir sind mit der Ausgangslage reingegangen. Datenchaos, Abhängigkeit, Trägheit. Und also ich glaube vor allen Dingen das hier, und das hat Claudio gerade richtig unterstrichen. Natürlich wechselt ihr nicht die Software und habt plötzlich diese Zahlen. Das ist es nicht. Aber euer Way of Work ändert sich. Ihr könnt schneller iterieren, ihr könnt schneller eure Sachen machen. Und ich meine, wofür werden wir bezahlt als Marketeers? Ja, es ist, wir kommunizieren unsere Brand, wir kommunizieren mit der Außenwelt. Und je einfacher das ist, ja, so je mehr Freiraum wir haben, je weniger Schleifen ich drehen muss mit irgendwelchen Externen, desto eher habe ich die Chance, sowas zu produzieren, wenn ich es gut mache. Ne? Also ich will jetzt hier niemandem zu nahe treten, man kann bestimmt auch schlecht Marketing betreiben und vielleicht geht es dann auch schneller nach unten, obwohl das glaube ich eigentlich nicht bei uns, die wir hier sitzen. Was Claudia auch am Anfang gezeigt hat, das mit den Landingpages. Ich habe überlegt, sollen wir euch hier jetzt eine Shopify-Demo geben oder nicht. Ich dachte mir, das hat sich im Zweifel jeder schon angeguckt, wenn ihr es euch noch nicht angeguckt habt. YouTube ist voll davon, haltet euch fern von Dropship-Videos, aber den Rest könnt ihr euch angucken. Oder macht selber mal einen Test-Account auf und klickt einfach mal ein bisschen rum. Oder, wenn ihr inzwischen richtig krass drauf seid, müsst ihr ja noch nicht mal rumklicken, sondern ihr promptet einfach Sidekick, die Shopify-KI, und die baut euch die Sachen zusammen. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, wichtig ist, auch bei eigentlich all unseren Kunden, dass ihr die Möglichkeit habt, das Frontend eigentlich komplett selber zu gestalten. Ja, weil dann sind wir wieder bei dieser Hausmeistertätigkeit. Ihr habt eine Idee und dann müsst ihr einfach wissen, okay, ich klicke hier, ich klicke dort und dann kann ich mir die Seite so zusammenbauen, wie ich sie brauche. Und wenn ich mal ein Element brauche, was ich noch nicht habe, dann kommt frühestens eine Agentur ins Spiel, aber auch da gibt es wieder Lösungen, wie ihr euch da auch selber helfen könnt, dann ist es einfach eine Frage von Make or Buy sozusagen. Ich finde das beeindruckend und ich muss ehrlich gestehen, diese Stories, die sind keine Ausnahme. Die sind keine Ausnahme. Immer, also ich pitche natürlich viel, ich muss dann Business Cases zeigen und die Herausforderung ist immer, wenn wir solche Sachen zeigen, ist immer so ein bisschen das Thema, ja, das ist ja zu gut, um wahr zu sein, Gerade im Corporate-Umfeld, ne, wollen ja die E-Com-Manager vielleicht auch nicht ihren Nacken zu sehr irgendwie reinhalten und zu sagen, wir wechseln zu Shopify und dann machen wir 15% mehr Umsatz. Kann ich verstehen. Aber dieses Abhängigkeitsthema, dieses ich kann schneller werden Thema, das ist halt wirklich da. Und dann auch gerade nochmal die Brücke zu Klaviyo beziehungsweise zu Retention-Marketing oder CRM-Marketing. Das ist auch ein absoluter Kicker. Das ist wahrscheinlich das Ding, was am ehesten brach liegt. Ne? Also die Leute denken an ihre Shops, sie denken daran, dass die Produktseite hier noch einen grünen Button braucht und da noch irgendwie einen Vergleich braucht. Aber diese Statistik hier, das ist schon, also muss man ehrlich sagen, das ist schon sehr hoch, aber man sagt, so 15% des Umsatzes bei einem etablierten CRM-Marketing-System sollte eigentlich schon drin sein. Und wenn ihr das noch nicht macht, tut es. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, ich mache das schon und ihr meint mit ich mache das schon, ihr versendet Newsletter, das reicht nicht. Macht auch wirklich die Automatisierung. Steckt natürlich ein bisschen Hirnschmalz rein. Wieder, muss zu eurer Brand passen, muss zu eurer Buyer Journey passen. Gut. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie man so eine Migration plant und dann auch durchführt. Was hätten wir am Anfang vielleicht anders machen sollen? Das Thema mit den Daten und Schnittstellen, ich rede jetzt hier so cool über Architektur und so fängt jedes Projekt an. Wir haben vor 2 Jahren gefühlt das erste Mal gesprochen. Da war das noch richtig augenöffnet. Und der erste Punkt, der ist ja wirklich, wirklich, wirklich relevant. Es ist das unsexieste Thema, aber es ist wirklich, wirklich das Wichtigste. Es ist halt das Fundament, es sind die Rohre, es sind die Leitungen, es ist das Ding, ohne die das Haus zusammenbricht und was auch nicht mehr danach, also das danach noch anpassen, bedeutet Wand aufstemmen. Und das ist ärgerlich, wenn man schon eingezogen ist, das ist eine riesige Sauerei. Deswegen wirklich Daten und Schnittstellen zuerst klären. Bindet eure Techies mit ein, wenn ihr sie habt. Bindet die Leute mit ein, die Ahnung haben. Und wenn die sagen, oh, gar keinen Bock auf Shopify, da kann man so vieles nicht machen, dann connectet die mit Leuten wie uns und dann holen wir die auch ab. Also jetzt mal ernsthaft, also es ist schon, es gibt ganze Influencer in der Shopify-Welt, die sich an Techie-Leute richten. Die holen wir da auch noch ab. Aber ehrlich, Daten, Schnittstellen zuerst, macht euch klar, welche Systeme müssen kommunizieren mit eurem Online-Shop und welche Prozesse müssen abgebildet werden. Dann, gerade in eurem Fall, Brillen, habe ich komplett unterschätzt, wie komplex Brillen sind. Ich dachte, ja gut, das hast halt einen Rahmen, dann hast halt Gläser und dann passt das schon. Überhaupt nicht. Und tatsächlich ist das ja eine Realität für ganz, ganz viele. Ja, du hast ein Produkt und ein Produkt hat Dutzende, vielleicht Hunderte von Datenfeldern. Und die Frage ist ja, wo kommen diese Daten her? Und wo werden die gepflegt? Und was passiert, wenn ich einen Datenpunkt in einem System ändere oder auch in einem anderen System ändere? Und da muss man sich vorher gemeinsam schon tief in die Augen blicken. Weil das kann auch nicht die Agentur nur für euch machen. Ihr müsst Rede und Antwort stehen, ihr müsst euch interviewen lassen, ihr müsst halt sagen, wie eure Arbeitsrealitäten aussehen und was auch die Fähigkeiten eurer Leute sind. Ja? Wenn ihr sagt, ey, wir haben ein super smartes Team, sie sind richtig auf Zack, mit denen können wir richtig geile Sachen aufbauen. Wenn ich das höre, kann ich anders ein System aufbauen, als wenn ich höre, boah, wir sind eher auf Sachbearbeiter-Level und ne, keep it simple, stupid. Ist ein ganz anderer Move, aber wir müssen verstehen, wie sich das aufbaut. B2B und B2C früher trennen. Am Anfang haben wir versucht, beide Kanäle in einen Topf zu werfen. Auch wieder Brillengeschäft, keine gute Idee. B2B ist ein kleiner Begriff für potenziell ganz, ganz viele Sachen. Es gibt so, wir nennen das Pseudo-B2B, das ist im Endeffekt eine ganz normale Bestellung, da wird aber das Firmenfeld sozusagen ausgefüllt und im Zweifel machst du irgendwie noch eine Umsatzsteuerberechnung anders. Aber ist eigentlich essentiell easy. Bis hin zu, ich habe wirklich eine komplett andere Kundengruppe, die Optiker, die ganz andere Bestellflows haben, die ganz andere Bedürfnisse haben an den Shop, wo Convenience eher relevant ist als Sexiness. Und dann muss man irgendwann überlegen, wie und wann trenne ich diese Journeys eigentlich auf. Und das Letzte ist, gerade wenn man so stark über Brand kommt, vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen was dazu zu erzählen. Customizing realistisch einplanen. Ich glaube, wir waren schnell an einem Punkt, wo wir gedacht haben, so, fertig. Und dann hat Glorify und Claudio und Max gesagt, ja, ne, da fehlt noch der Feenstaub. Und dann denkst du dir so ein bisschen, ja gut, okay, komm, dann machen wir jetzt doch Feenstaub. Und es ist nicht immer einfach, weil auch wir planen ja unsere Zeiten und unsere Aufwände und, aber dann guckt man sich in die Augen und dann einigt man sich. Und ich glaube, im Nachhinein hat sich's gelohnt. Also ich finde es geil, was da draus geworden ist. Und man muss ja, also jeder kennt ja auch seine Brand. Bei euch ist das die Brand Experience jetzt wirklich wichtig. Wir haben natürlich auch Kunden, da ist das jetzt nicht ganz so wichtig. Ja, die kommen eher über andere Elemente. Aber ne, plant das realistisch ein. Auch selber bei euch, wenn ihr jetzt nicht mit so erfahrenen Dienstleistern arbeitet, wenn sozusagen zum Ende des Projekts schon 95% des Budgets aufgebraucht ist, aber ihr noch nicht in die Feedback-Schleifen gegangen seid, schlechtes Zeichen. Also vor Feedback sollte noch eher 30-40% offen sein als 5-10. Ja, das sind so die Sachen, die wir hart mitgenommen haben. Ich weiß nicht, ob du noch was ergänzen möchtest aus deiner und eurer Sicht.
Was wichtig ist, was du vorhin gesagt hast, es ist auch wichtig, dass sich jeder, der so ein Replatforming angeht, selber ein bisschen bei den Ohren nimmt und ganz genau überlegt, was man will. Wir haben definitiv auch Funktionen, fancy Custom-Funktionen einbauen lassen, die wir im Kopf hatten vom alten System, die wir haben wollten, die dann aber kurz vor Launch, nachdem sie mehr oder weniger fertig entwickelt waren, verabschiedet worden sind, weil wir gesagt haben, das brauchen wir nicht mehr oder das ist irgendwie redundant. Das ist natürlich Irrsinn. Und man lernt dazu. Auch unsere Daten sind mittlerweile sauberer und wir mussten da auch viel machen, aber ja, kann alles unterstreichen, was du gesagt hast.
Ja, wichtig ist, also jetzt gerade in eurem Fall, je nachdem, wie ihr als Team auch aufgebaut seid, ihr seid halt ein Familienbetrieb und da ist das halt auch nicht, ja gut, dann hat das halt nicht geklappt, dann nehmen wir nächstes Jahr nochmal 100.000 Euro in die Hand und versuchen es nochmal. Ja, also das ist schon ernst. Und man baut am Anfang, it's a leap of faith, ja, du suchst einen Dienstleister aus und man muss dieses Vertrauen zueinander aufbauen und es dann auch beibehalten, auch wenn es mal schwierig wird. Und auch Kritik annehmen, beidseitig, ja, weil gut, ihr müsst Daten besser pflegen oder eure Daten sauber machen und wir müssen vielleicht bei der einen oder anderen Stelle flexibler sein, was Customizing angeht. Aber wichtig ist, Menschen arbeiten mit Menschen, ja, also it's a people's business und gut, ich weiß nicht, wie lange das doch der Fall sein wird. Vielleicht sitzen jetzt hier schon manche und sagen, ach, der Rosenblatt ist ein alter Mann, der checkt nicht, wie die Welt funktioniert, weil Menschen arbeiten jetzt nur noch mit Maschinen. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist es wichtig, das im Hinterkopf zu behalten. Ihr merkt schon, eigentlich geht es Richtung Wrap-up, aber weil hier so viel B2B-Interesse bestand, würde ich sagen, bevor wir zu den Thank-You-Folien kommen, kommen wir doch zu den B2B-Folien nochmal. Gut. Theoretisch. Ihr seht, Reservefolien. Okay, komm, gehen wir noch ein bisschen tiefer drauf ein.
Ich glaube, man muss zuerst erklären, was B2B bedeutet bei uns eigentlich, was der Kern der Komplexität ist.
Das machst du.
Dass diese 3000 plus Optiker, die wir im Dachraum haben und mittlerweile in Norwegen, in Tschechien etc., die steigen ein und die konfigurieren eine Brille für ihren Kunden. Das heißt, du gehst zum Optiker, setzt dich hin, suchst die Brille aus, die dir gefällt, suchst die Gläser aus, du wirst vermessen etc. Und dann geht er zum Rechner oder iPad, was auch immer, und geht in eine sehr, sehr, sehr schlanke Maske und gibt all diese Daten ein. Klopft es runter in One-Pager und gibt es auf und erledigt. Der will sich mit nichts beschäftigen, der will da keine fancy Sachen sehen, der muss da nicht überzeugt werden, denn er geht rein, weil er einen Bedarf hat. Also das ist eine Bestellung, die schon vom Kunden getätigt wurde. Er will die einfach und selbsterklärend aufgeben können. Und was da so banal ausschaut, hat extreme Komplexität dahinter, denn es gibt Beschichtungen, die mit manchen Glasfarben nicht zusammen funktionieren. Es gibt Rahmen, wo diese und jene Gläser nicht rein können. Also unglaublich viele Abhängigkeiten zwischen den ganzen Feldern, wo dahinter sehr komplexe Logiken liegen. Und das war eigentlich eines der Hauptprojekte. Muss man dazu sagen, der alte Shop, sowohl B2B als auch B2C, war ja funktionell. Er war auch sehr smart und in die Tiefe gebaut. Der Entwickler, unser damaliger Entwickler, falls der das Video sieht, Herr Walter, du hast das unglaublich gemacht und in die Tiefe extrem gut gemacht. Es war komplex, aber B2C wollten wir flexibler sein. B2B haben wir beim ersten Briefing zu Oliver gesagt, bitte mach es 1:1 so, wie es ist. Es soll gleich ausschauen, es soll sich mehr oder weniger gleich anfühlen, denn es hat funktioniert. Und ja, ich glaube, oft ist im B2B so, die Menschen sind auch Gewohnheitstiere, die Maske schaut so aus, ich will da rein, ich will die Bestellung in 2 Minuten eingeben, erledigt und weiter zum nächsten Kunden. Und das haben wir dann hingekriegt und noch mehr, würde ich sagen.
Genau, danke. Ja, und also genau den Vortrag habe ich auch am Anfang gehört, bitte. Ja, die Frage war, wie wir die verschiedenen Zielgruppen auf einer Website leitet und dann auch differenzierend sozusagen ausspielt. Genau, es sind jetzt 2 Webseiten, aber die landen tun sie ja im Zweifel alle auf Glorify.at.
Nein, also es gibt die Glorify.b2b.com, wo der Kunde direkt einsteigt. Also wenn ein Händler unterschreibt, dann kriegt er eine Einschulung, wie das funktioniert, und dann weiß er, er geht auf diese Domain. Wenn er auf Glorify.com geht, findet er im Footer und dann am anderen Punkt auch noch natürlich eine Umleitung, aber im Prinzip sind es mittlerweile 2 Systeme.
Ja, genau. Ist tatsächlich auch, wenn sich die Welten extrem unterscheiden, machen wir das öfters so, teilweise auf verschiedenen Domains, teilweise in verschiedenen Shopify-Instanzen, teilweise kannst du es auch auf der gleichen Instanz machen, aber da sieht dann die B2B Produktseite im Zweifel ganz anders aus als die B2C-Produktseite, weil du als B2B-Händler keine Lust hast, jedes Produkt einzeln reinzulegen, ne, sondern du willst so ein Order-Formular haben. Und was ihr ja zum Beispiel habt, wie du gesagt hast, im Futter, ne, du hast dann auf der, in Anführungszeichen, im B2C-Shop, was ja eigentlich die Unternehmenswebseite ist, gibt es dann eine Landingpage, hier werdet doch B2B-Kunde bei uns, hier sind ein paar Vorteile im Prinzip als Lead-Generation, wenn man so möchte, ne? Worüber man sich dann anmelden kann, aber die Magie oder die Funktionalität passiert dann im B2B-Shop oder im B2B-Part sozusagen. Genau, und ich glaube, hier ist das auch nochmal ganz cool aufgelistet. Vielleicht da auch nochmal anekdotisch. Ich habe den Vortrag, den ihr gerade von Claudio gehört habt, auch natürlich bekommen beim ersten Briefing und dachte so, ja, ne, B2B, das hier ist Shopify Plus, das wird schon cool. Zum Glück gibt es aber nicht nur mich, der Betriebswirt ist, sondern du hast ihn gerade erwähnt, den Oliver, der ist mein Technical Counterpart sozusagen. Und wir haben tatsächlich gelernt, die Differenzierer, und das war jetzt gerade euer Differenzierer, ne, was wir gesehen haben, das gibt's nicht. Es gibt keine Brillenkonfigurator-App am Markt, die das genauso macht, wie das ERP von Glorify vorsieht. Ist halt einfach so. Und jetzt ist die Frage, wie gehe ich damit um? Bleibe ich dann auf meinem Custom-System oder gehe ich in ein neues Custom-System, ja, wo ich 100% der Anforderungen Custom umsetzen muss und in Developer-Abhängigkeit bin und so weiter? Oder gehe ich auf ein System, wo ich 80-90% meiner Anforderungen halt Plug and Play, schlank, nah am Standard umsetzen kann, tackle aber diese Differenzierer im Zweifel custom und löse mich, vielleicht hat der ein oder andere das schon mal gehört von dem Vorurteil, dass du mit Shopify manche Dinge ja gar nicht machen kannst und wenn du wirklich custom machen willst, musst du das womit anders machen. Also ist nicht so, wissen wir, weil wir schon alles Mögliche gebaut haben. Vielleicht mit einer Ausnahme, wenn ihr einen ganz anderen Checkout haben wollt als Shopify, wenn ihr glaubt, ihr könnt einen besseren Checkout als Shopify bauen oder einen braucht, dann würde ich wahrscheinlich nicht zu Shopify gehen. Das ist so die einzige Ausnahme, die bleibt. Und es gibt inzwischen auch B2B-Use-Cases, wo man sagt, wenn ihr irgendwie Schraubenverkäufer seid und ihr habt 100.000 Schrauben und 100.000 Kunden und jeder Kunde kriegt einen anderen Preis für jede einzelne Schraube, weiß nicht, ob ihr da so ein geiles System wie Shopify braucht, was ja vor allen Dingen über die Marketing-Skalierungs-Aspekte kommt. Anyways, okay, zwei Journeys. Ich glaube, hier sind auch nochmal die Vorteile aufgelistet. Dieser erste Punkt, den habe ich auch ehrlich gesagt unterschätzt bei euch. Ja, also diese saubere Daten zu trennen, was ist B2C und was ist B2B. Ja, das ist in der Corporate-Welt natürlich irgendwie klarer. Ja, wir haben alle unsere Silos, wir haben alle unsere Reporting-Lines und da ist natürlich ganz wichtig, dass ich verstehe, was meine Unit sozusagen produziert. Und bei euch ist das aber auch wichtig, weil ihr müsst ja gucken, wo investiert ihr weiter, weil ihr wollt ja in beiden Szenarien wachsen. CRM-Signale, das wurde gerade, glaube ich, auch von dem Kollegen erwähnt. Du bespielst ja ein B2C-Publikum ganz anders als deine B2B-Händler. Die kriegen ja einen Rappel, wenn sie die ganzen Automatisierungen von dir bekommen und jedes Mal eine Bewertung abgeben sollen, wenn sie da bei dir eine Brille bestellt haben. Das muss man natürlich vernünftig ausspielen. Und die Schlankheit, ja, die Convenience, das wurde jetzt gerade auch nochmal gesagt. Jetzt in eurem Fall, das ist nicht bei jedem B2B-Case der Fall, ne? Aber in eurem Fall, die wissen ja schon, dass sie bei euch bestellen. Die müssen nicht nochmal durch 3 Marketing-Landing-Pages und irgendwelche Heroes wegklicken und so. Die wollen einfach nur bestellen. Und das kann man darüber einfacher abbilden. Und da sind wir wieder bei den Architekturen. Und eigentlich würde ich gerne nochmal nach ganz hinten. Doch, ich will euch das zeigen. Bear with me. Und zwar will ich dahin. Ihr erinnert euch an den. Und jetzt will ich hier hin. Und jetzt sieht man das leider so ein bisschen abgeschnitten. Aber das ist immer die Vision, ja? Also Connected Commerce. Ihr seht, Shopify ist weiterhin im Zentrum oder eine E-Commerce-Plattform ist weiterhin im Zentrum. Allerdings gibt es vielleicht auch noch ein PIM dazu. Und neben B2C gibt es B2B, es gibt eine Mobile-App, es gibt Agentic Commerce, es gibt Point of Sale, es gibt Social Selling und. Es gibt noch mehr Märkte. Aber strukturell, ja, das Haus, was ihr ursprünglich gebaut habt, das steht. Und da wird vielleicht noch mal was dran gezimmert. Aber auch, ne, das sind jetzt alles Sachen, da hat Shopify Plug-and-Play-Lösungen für. Ne? Das ist so ein bisschen die App-Experience, die Claudio gerade erzählt hat. Jetzt für Agentic Selling, oder Agentic Storefronts, was jetzt gerade rauskommt. Also die Idee, ne, ich habe über ChatGPT, ich suche da das Produkt und kaufe es dort auch direkt. Wenn ihr schon bei Shopify seid, das wird einfach funktionieren. Es wird ein größeres Problem sein, das zu verhindern, als das möglich zu machen. Wenn ihr auf Custom-Systemen seid, müsst ihr das halt bauen und bezahlen. Das vielleicht nochmal so ein bisschen mitgegeben. Hast du noch was zu ergänzen, Claudio?
Ich glaube, das war ziemlich vollständig.
Cool, danke. Gibt's noch Fragen? Ich gehe noch mal runter zum Schmankerl, den ich euch mitgeben wollte. Und dann seht ihr noch mal die ganze Präse hier im Schnelldurchlauf. Oh nein! Gibt's noch Fragen? Ja, bitte. Die Frage ist, sorry, ich versuche hier noch eine Sache zu machen, aber ich glaube, ich kriege es nicht hin, weil ich wollte euch eigentlich noch was anderes mitgeben. Wenn du eine CMS-Lösung schon hast, aber du möchtest nur den Shop über Shopify machen, war das die Frage? Gibt es natürlich auch ganz oft, also gerade in so Corporate-Setups, da ist man verheiratet mit einer CMS-Lösung und man sagt, okay, das will ich erstmal eigentlich nicht anfassen, ich habe aber jetzt ein Pain in Commerce. Und klar, das kann man nebeneinander abbilden. Und ist auch gar kein Problem. Typischerweise endet so, dass ihr dann die CMS-Geschichte auch zu Shopify umzieht. Vielleicht nicht im ersten Schritt, aber dann im zweiten. Und ist technisch überhaupt kein Problem. Und man löst das dann typischerweise, um es nicht zu technisch zu werden, aber auch über so eine Subdomain-Thematik oder eine Main-Domain-Thematik, dass du halt shop.brand.de irgendwie hast und das darüber machst. Wichtig ist, dass du den Medienbruch halt nicht zu merkbar machst, aber das ist ja mehr ein UX-Thema als jetzt ein technologisches Thema tatsächlich. Genau. Gibt es weitere Fragen, die euch bewegen? Nee, und was jetzt ein bisschen technisch doof ist, weil ich habe natürlich Claude Design benutzt. Ich weiß nicht, ob ihr es alle schon mal ausprobiert habt. Ja, das ist wirklich sehr hilfreich. Ich wollte euch eigentlich jetzt noch einen QR-Code-Schmankerl mitgeben, nämlich ein Data Mapping. Was, wenn ihr jetzt vor einer Migration steht, haben wir so ein Excel-Template. Der langweilige Part, wisst ihr? Also das, was ihr sicherlich euch vielleicht vornehmt zu tun, aber dann doch nicht tut. Ich würde euch gerne dieses Template einfach schicken. Ich glaube, wir kriegen die Kontaktdaten von euch und dann schicke ich euch das einfach. Also die Idee ist, ihr tragt eigentlich dann ein, was braucht ihr, was für Daten habt ihr in euren Produkten, in euren Bestellungen und so weiter. Und wie korrespondiert das bei Shopify? Und das ist sozusagen die Bibel für ganz den Anfang, schon am Anfang eures Projektes. Benutzt das mit, tragt das komplett durch, weil das ist dann am Ende des Tages, was Make or Break darüber ist. Ne? Wirklich, kommt Datenpunkt A bei Datenpunkt B sozusagen an. Ich weiß, ist nicht sexy, aber ich mache das seit 10 Jahren und das ist das wichtigste Learning. Nehmt das ernst, diese Infrastrukturarbeiten. Und der Rest, ich weiß nicht, wer noch von Shopify überzeugt werden musste. Ihr merkt, ich und vielleicht auch inzwischen Claudio, ich bin Fanboy. Kann ich nichts anderes machen. Ich kenne andere Systeme auch nicht, ehrlich gesagt nicht so gut. Ich muss sie auch nicht kennen. Ich bin Betriebswirt. Ich bin halt Mac-Nutzer. Ja? Ich mag halt aufklappen und funktioniert. Und das ist so ein bisschen auch die Shopify-Experience. Es gibt vielleicht Leute, die haben Bock, Windows oder sogar Linux zu benutzen. Gehöre ich gar nicht zu. Ich will einfach meinen Job machen. Und so müsst ihr euch die Customer Experience oder auch die UX-Komponente bei Shopify vorstellen. Wenn ihr gleich noch Fragen habt, wir sind noch 10 Minuten hier. Ansonsten hängen wir, glaube ich, gleich am Shopify-Stand ab, wo der liebe Jan gleich noch eine richtig coole KI-Masterclass gibt. Shoutout. Und danke für eure Aufmerksamkeit.
Danke.